Ja, ihr Lieben, ihr dürft gerne schon mal in euren Bibeln den Philipperbrief aufschlagen. Dort möchte ich uns gerne die Verse, also Kapitel 1, Philipper 1, die Verse 1 bis 14 lesen. Es schreiben Paulus und Timotheus, Sklaven von Christus Jesus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die in Christus Jesus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich ihn um etwas bitte, bete ich auch mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an für Gottes gute Botschaft eingesetzt und das tut ihr bis heute. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist durchaus angemessen, wenn ich so über euch denke, weil ihr mir besonders am Herzen liegt. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die ich sowohl als Gefangener erfahre, als auch dann, wenn ich das Evangelium verteidigen und seine Wahrheit bekräftigen muss. Gott weiß, dass ich mich nach euch allen mit der ganzen Liebe sehne, die Christus Jesus mir gab. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Jesus Christus euch geschenkt hat. Und so wird Gott geehrt und gelobt. Und ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache und die meisten der Brüder, die hier haben auch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Ich möchte mit uns kurz beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein gutes Wort, das für immer bleibt als fester Fels, weil es deine Wahrheit ist. Und du dich darin offenbarst in deiner Schönheit und Herrlichkeit. Wir bitten, du gebrauch du jetzt dein Wort, die Klarheit deines Wortes, um unsere Herzen ganz für dich und deine Ziele zu erwecken. Amen. Liebe Geschwister, es ist eine große Freude für mich zu sehen, dass ihr an dem Evangelium von Gottes guter Gnade festhalte, dass ihr es verkündigt, dass ihr es lebt, mit unserem Herrn unterwegs seid und hier in Tübingen Gemeinde baut. Halleluja, preis den Herrn. Ich bin wirklich glücklich darüber. Und gleichzeitig ist es was ganz Besonderes, weil ich vermutlich seit 7 Jahren fast nicht durchgängig, nicht mehr woanders als Gastprediger war, sondern nur in der eigenen Gemeinde. Und jetzt plötzlich viele Geschwister auf einem Haufen zu sehen und ihnen das Wort auszulegen, ist eine besonders große Freude. Vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch von ganz, ganz, ganz am Anfang der Gemeindegründung hier in Tübingen schon dabei war, wer noch dazugestoßen ist. Manchmal ist es wirklich eine richtig schöne Sache, sich gerade so die Anfangsschritte von Gemeinde niederzuschreiben, festzuhalten, vielleicht in einer Art Chronik, in dem künftige Geschlechter sich darüber erfreuen können, was der Herr hier getan hat und angefangen hat zu tun. Und Gott möge es schenken, dass man dann nach einer Zeit wirklich zurückschauen kann auf Gottes bewahrende Gnade und seine bleibende Treue. Nicht über jede Gemeinde gibt es so eine Chronik, in der man gucken kann, um zu wissen, wie waren denn die Anfänge. Aber interessanterweise für Philippi und die Gemeinde dort gibt es sowohl einen Anfang. Und in gewisser Weise haben wir sogar Informationen darüber, wie und in welcher Stadt in Philippi Gemeinde gegründet worden ist. Vielleicht das kurz zu Beginn. Die Stadt Philippi hat eine Geschichte aus der Zeit des römischen Bürgerkriegs. In Erinnerung an den spektakulären Sieg im Jahr 42, als Augustus, als Anwärter an das Kaiseramt, die Mörder von Julius Caesar, den Brutus und den Cassius geschlagen hat, direkt vor der Haustür, vor diesem kleinen, unbedeutenden Dorf Philippi damals. Und die Soldaten, die eine kluge Strategie hatten und Schulter an Schulter gekämpft hatten, bekamen als Belohnung das Dorf Philippi geschenkt mit römischem Stadtrecht, sodass in Griechenland, in Philippi, in diesem kleinen verschlafenen Dorf plötzlich ein Mini-Rom existieren durfte mit all den wunderschönen, luxuriösen Prämien, die eine römische Stadt so mit sich bringt. Und das hat die Stadt der Philipper, die Bürger und die Gegend natürlich geprägt. Dieser Stolz darauf, dass Entschiedenheit, Schulter an Schulter, gute Strategie im Kampf heute dazu geführt hat, dass wir hier leben. Das ist vermutlich auch der Grund, weshalb Paulus im ganzen Philipperbrief immer mal besondere griechische Worte aus der Militärsprache benutzt und immer wieder die Philipper auch erinnert. Guckt mal, denkt mal damals, nutzt es mal als Beispiel, denkt mal nach, was das für euch heute bedeutet. Im Blick auf diesen Kampf, den es sich lohnt zu kämpfen und den Sieg, der daraus vorgeht. Vielleicht so als kurzes Textthema, als Hauptaussage der ersten Verse, die Philipper 1 uns skizzieren, was so die Hauptaussage des ganzen Philipperbriefs durchgängig dann eigentlich bestimmt, das Hauptanliegen, weshalb er schreibt. Ich habe uns versucht, es so zusammenzufassen in einem Merksatz. Gott baut seine Gemeinde durch Partnerschaften am Evangelium trotz Widrigkeiten. Gott baut seine Gemeinde durch Partnerschaften am Evangelium trotz Widrigkeiten. Und das sind die drei Punkte, mit denen ich uns gerne durchgehen will. Als erstes Mal, Gott baut seine Gemeinde. Wir haben vorhin in Apostelgeschichte gelesen, ein paar wenige Kapitel weiter, vermutlich nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag werdet ihr das lesen, Kapitel 15, Ende und vor allem bis 16. Wo der eigentliche Geburtstag der Gemeinde in Philippi war. Als Paulus bereit war für seine zweite Missionsreise, sendet die Gemeinde ihn und Silas aus, damit das Evangelium überall bekannt wird. 15,40 heißt es dann, nachdem sie von den Geschwistern der Gnade Gottes anbefohlen worden waren, reiste er ab. Und kurz darauf erhielt er diese konkrete und auch besondere Anweisung in einer Vision, wo ein Mann im Traum erscheint und ruft, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und sie waren dem Geist Gottes gehorsam, aber aus Geschichte 16,10, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff. Gott ruft und sie sind gehorsam und gehen unverzüglich, um dort auch den Menschen das Evangelium zu bringen, so heißt es in der Schrift. Da es in dieser römischen Kolonie in Philippi vermutlich keine Synagoge gab, fand Paulus das nächstliegende, Kapitel 16, Vers 13, eine kleine jüdisches Treffen von Frauen, die vermutlich am Waschen waren, eine ganz unspektakuläre Gebetsversammlung. Und sie verkündigt ihnen, dass Christus der Retter und Herr ist. Und dann lesen wir diesen besonderen Vers, den viele von euch kennen. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Eine dieser Frauen hieß Lydia. Das war eine Purpurhändlerin aus Thyatira und sie glaubte an den Gott Israels. Und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Gott schreibt hier Geschichte. Das Evangelium kommt an einen Ort, an dem es vorher noch nicht war. Und zwar noch Europa. Preis dem Herrn, sonst gäbe es uns heute nicht. Gottes Anliegen ist, dass sein Evangelium an die Orte kommt, wo es eben noch nicht ist. Deswegen auf spektakuläre Art und Weise werden die Botschafter nach Europa gerufen, um dann ganz unspektakulär zu verkündigen, ein spektakuläres Evangelium. Und der Herr öffnet Herzen, damit sie dieses Evangelium aufnehmen. Das Reich Gottes bricht auf diese Weise an, wie es unser Herr Jesus gelehrt hat. Klein, unscheinbar, still, bescheiden, wie ein Senfkorn, wo niemand erwartet, dass da ein Riesenbusch, ein Riesenbaum draus wird. Auf diese Weise bricht das Reich Gottes hier in unserem damaligen, unerreichten, gottlosen Europa an. Und das ist das Muster, das ihr in der Apostelgeschichte immer wieder seht, das ihr in den Briefen durchblitzen seht, wie Gott diese Welt mit dem Evangelium erreicht. Menschen kommen zum Glauben, sie werden gesendet, sie verkündigen das Evangelium. Der Herr öffnet in seiner Souveränität das Herz, macht es willig, dass es freudig und gerne annimmt, dass es gehört, verstanden und geglaubt wird. Und so arbeitet Gott bis heute. So hat es bei euch getan, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. So tut es in diesem Augenblick hier in Tübingen und genauso bei uns in Pritzwalk und an allen Enden der Erde. Interessanterweise ist ja, wenn wir in der Apostelgeschichte noch ein bisschen weiter blättern, in Kapitel 17, dass dann das kleine Missionsteam in Thessalonich ist und dann gesagt wird, was denn die Missionare durch die Verkündigung der Botschaft in Philippi angerichtet hat, wo dann gesagt wird, diese Männer haben die Welt auf den Kopf gestellt und sagen, es gibt einen anderen König, und zwar Christus, Jesus. Das Evangelium stellt diese gottlose, unsere gottferne Welt auf den Kopf, indem es Menschen rettet und verändert, durch und durch. Und wie kommt das? Gott baut seine Gemeinde Stück für Stück. Das, was er versprochen hat zu tun. Matthäus 6, 18. Du bist Petrus, jemand, der sich zu mir bekennt. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und keine Todesmacht wird sie jemals vernichten können. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Denn ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis in den letzten Winkel der Welt. Und Philippi ist der letzte Winkel der Welt. Und heute ist vielleicht Ostdeutschland der letzte Winkel der Welt. Und noch weiter hinaus aus unserem Land gibt es viele, viele Winkel der Welt, in denen seine Zeugen durch Gottes Kraft Gemeinde bauen. Im Prinzip ist diese Geschichte von Philippi die Geschichte von jeder Gemeinde. Von eurer Gemeinde, von der Gemeinde von woanders, wie Gott als Gründer dessen seine Kinder dazu gebraucht, als Baumeister an seinem Reich zu wirken. Ich möchte dich heute Morgen fragen, du siehst, Gemeinde, wie Philipp schon gesagt hat, ist etwas ganz Zentrales und Wichtiges. Zu dieser Gemeinde zu gehören, zu denen zu gehören, die Jesus als ihren Herrn und Retter lieben. Und deswegen möchte ich dich fragen, bist du Teil der Gemeinde Jesu? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber woran erkennst du, dass du Teil seiner Gemeinde bist? In aller Regel daran, dass du König Jesus liebst, dass du das liebst, was er liebst, und dass du ihm mit Freuden gerne folgen willst, diesem großen König. Dass deine Welt auf den Kopf gestellt worden ist, und du glaubst und erkannt hast, dass es nichts Besseres gibt. Dass du alles andere, das du früher als Gewinn erachtet hast, wegwirfst, als Dreck rauswirfst, gegenüber diesem einen kostbaren Schatz, Jesus Christus, dem Hauptgewinn. Wenn du diesen Jesus auf diese Art und Weise nicht kennst oder liebst, dann bitte ich dich, bitte Gott, dass er dir das Herz öffnet, wie er es einst Lydia tat. Dass er in dein Leben, das vielleicht Gott fern sein mag, hineinbricht und dein Leben auf den Kopf stellt und dir Leben bringt. Verpass diese Zeit nicht. Es gibt nichts Kostbares, als zu der Gemeinde zu gehören, für die der lebendige Gott seinen kostbaren Sohn sich selbst geschenkt hat, dir geliebt und für sich hingegeben hat. Und dann nimm dein Wort, nimm die Bibel, Gottes Wort, höre auf es und lebe in dieser Gemeinde. Wir sehen hier in Philippi ganz zu Beginn, dass durch dass Paulus als Verkündiger dort mit war, eine ganz enge Beziehung zu dieser Gemeinde gewachsen ist, die nicht weiter abgerissen ist. Und jetzt, ihr fragt euch, wann kommt er endlich in den Philipperbrief? Und jetzt starten wir hinein. Dieser Gemeinde schreibt er nun einen Dankesbrief. Etwa 10 Jahre, nachdem Paulus die Gemeinde in Philippi mitgegründet hat, schreibt er diesen Brief an die Partner im Evangelium. Und er schreibt: Paulus und Timotheus, Sklaven von Christus Jesus, in Vers 1, an alle Gläubigen in Philippi und an alle, die in Christus Jesus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Wie ganz häufig bezeichnet sich Paulus hier nicht als: ich bin euer Gründer, guck mal, euer geistlicher Vater, euer Oberhaupt schreibt euch jetzt, sondern er sagt: ich bin der Sklave Christi. Und wir wissen, Sklave Christi, so bezeichnen wir Christen uns ab und zu, weil wir wissen, ein Sklave wurde freigekauft, der gehört jetzt jemand anderen. Paulus sagt: ich gehöre Christus, genau wie ihr. Und ich und Timotheus, wir schreiben euch, der ganzen Gemeinde, euren Ältesten und euren Diakonen. Keiner wird vergessen. Es ist keine eine Auszeichnung für den Dienst Jesu, zu wissen, ich gehöre zu ihm. Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Auch da überlesen wir schnell drüber, über diese ganz einfachen Brieffloskeln. Aber Paulus schreibt es mit so viel Herzblut, den ganzen Brief, dass er weiß: nichts Besseres wünsche ich euch, nichts anderes brauchen wir in unserem Dienst, in unserer Partnerschaft, als Gnade und Frieden von Gott. All diese großen Geschenke sind unerlässlich für die Kinder Gottes. Zu wissen, versöhnt zu sein, Friede zu haben, aus Gnade und beständiger Vergebung zu leben. Manche Ausleger bezeichnen den Philipperbrief als Freudenbrief. Und wenn ich euch gefragt hätte am Anfang, was fällt euch bei Philippa ein, dann hättet ihr sicherlich auch zitiert: ja, freut euch. Aber abermals sage ich euch: freut euch. Und es stimmt tatsächlich. Einer der ersten oder der Hauptgrund dafür, warum es Grund zur Freude gibt, nennt er in Vers 3 bis 8. In einem einzigen langen Satz. Paulus ist dankbar für den festen Glauben der Philipper, der sich auch in ihren Werken zeigt, in dem, was sie leben. Vers 3 sagt er: ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch und alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Und Paulus schreibt scheinbar diesen Brief mit einem dicken, fetten Grinsen im Gesicht. Ihr Lieben, ich hab euch so sehr lieb, wenn ich an euch denke. Und Vers 5 ist hier der Schlüssel dafür, zu verstehen. Warum? Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und hier haben wir eins der Wörter, das Paulus hier benutzt: Koinonia, der Teilhabe am Evangelium, der Begleitung, Gemeinschaft, enger Verbindung, wie auch immer man das Wort übersetzen mag, ein selbstloses, brüderlicher Zusammenhalt, Schulter an Schulter zu stehen. So, wie man es auch beschreiben würde bei einer kleinen Gruppe in einer Armee, in einer Kriegerschaft, die gemeinsam verbunden sind zu einer Sache, für das Evangelium. Also Paulus als der Missionar der Philipper, der weiter geschickt wurde, um das Evangelium zu verkünden, herrscht eine enge Verbindung. Und zwar die einzige Verbindung der Einheit, die Gott allein schenken kann. Und zwar die Verbindung durch das biblische Evangelium und nicht durch irgendwas anderes. Er sagt nicht: danke, dass ihr alle Sachen genauso seht wie ich. Danke, dass wir uns so super gut verstehen. Danke, dass wir alle dieselben Freunde und Leidenschaften und Hobbys haben. Sondern er sagt: danke, dass wir verbunden sind durch dieses eine einzige Evangelium der Gnade, das ihr gehört habt und dementsprechend lebt. Er bedankt sich über diese Gemeinschaft ganz praktischer Art, dass sie auf materieller und persönlicher Ebene verbunden sind. Wir bedenken, Paulus benutzt hier diese Militärsprache, wie sie die Philipper, vermutlich einige aus ihrer Stadtgeschichte her, gut kennen und verstehen, was er hier meint. Im selben Team sein, Schulter an Schulter stehen, für dieselbe Sache kämpfen. Und die Ortsgemeinde in Philippi und Paulus, die sind offenkundig eine enge Partnerschaft am Evangelium eingegangen, um die Ausbreitung des Evangeliums in aller Welt zu fördern. weil sie das Evangelium kennen und lieben und sie wissen, wie wichtig es ist, dass es verbreitet wird. Das ist die DNA des Evangeliums. Es will nicht hinter Glas gesetzt sein. Es will nicht hier in diesen Räumen bleiben. Die gute Botschaft von Christus, dem Erlöser, dem einzigsten Erlöser, die will nach außen dringen. Das Evangelium ist nicht da, um bewundert zu werden. Es ist nicht da, um im Regal einzustauben. Und Paulus versteht seine Geschwister in Philippa als direkte Mitarbeiter, Mitstreiter fürs Evangelium. Und wenn ihr den Brief so durchblättert, in Vers 15 bis 18, gibt es dann verschiedene Sachen dafür. Ja, wie sieht es aus, Schulter an Schulter zu stehen? Er dankt für die Beteiligung am Evangelium, ganz lokal bei ihrer Verbreitung, ganz lokal vor ihrer Haustür. Vers 19, für die Treue, immer für ihn zu beten und nachzufragen, für den Missionar der Gemeinde da zu sein. Kapitel 1, 27 folgende, fürs Festhalten an Christus und sich nicht einschüchtern lassen, obwohl Leid und Verfolgung vor der Tür stehen. Kapitel 2, Vers 12 folgende, er bedankt sich für das Miteinander, das strahlende Zeugnis, das das unterstreicht. Kapitel 2, 25, 30, den Besuch durch den Bruder Epaphroditus, der sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um ihren Missionar, den sie doch geschickt haben, damit das Evangelium weiter gehört wird, mit seinem Leben aufs Spiel gesetzt hat, um die Bedürfnisse von Paulus zu stillen, um ihm zu helfen. Kapitel 4, Vers 10 und folgende, für die regelmäßigen Geldsammlungen, für den Unterhalt und Dienst der Gemeindearbeit und Missionsarbeit des Paulus. Sie waren eine Einheit in ganz praktischer, gelebter Liebe, damit es möglich wird, das Evangelium rausdrückt in die ganze Welt und Menschen gerettet werden, wie sie selber damals bei Lydia und vielen anderen erfahren haben. In dem großartigen Buch, in der großartigen Geschichte von J.R.R. Tolkien, Herr der Ringe, der Gefährten, bringt er diese Idee von einer Partnerschaft für eine Sache hervorragend zum Ausdruck. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte, die Bücher oder Filme oder sowas kennt. Die Handlung ist folgende. Ein junger Hobbit, kleiner Mann namens Frodo, bekommt einen Ring anvertraut, von dem eine dunkle Macht ausgeht. Und das Ziel ist es, diese dunkle Macht darf nicht herrschen. Das Gute muss siegen, wir müssen das vernichten. Und Frodo stellt fest, ich bin klein und kenne mich absolut nicht aus, ich schaffe das nicht. Und dann wird arrangiert, dass sich doch tatsächlich für diese eine Gemeinschaft bildet, eine Partnerschaft, Weggefährten, die so unterschiedlich sind, wie es gar nicht sein könnte. Ein kleiner Hobbit, ein bärtiger Zwerg, ein super Schütze, im Kampf ganz wichtig, einer der Elben, ein Zauberer, ein paar Menschen, Krieger, Leute, die was drauf haben und viele mehr, die sich eigentlich nicht miteinander an den Tisch setzen können, weil sie sich bis aufs Blut hassen, Elben und Zwergen zum Beispiel, aber sie sich gemeinsam als Gefährten zusammenschließen für diese eine Sache. Und sie wissen, der Weg ist beschwerlich, der wird uns womöglich alles kosten, auch unser Leben. Aber wir wissen, für diese eine Sache lohnt sich, sein Leben zu geben. Und meines Erachtens ist es nichts anderes, was Paulus und die Philipper hier gelebt haben. Gefährten für dieses eine Ziel, das Evangelium der Gnade an die Orte kommt, an denen es doch nicht war, damit Menschen gerettet werden. Die über ihre Unterschiedlichkeiten hinwegsehen. Die lernen, miteinander auszukommen, ja gar sich sogar lieben lernen. Oh, ihr Lieben, das ist Ortsgemeinde. Wir als Ortsgemeinde, ihr seid eine Partnerschaft untereinander am Evangelium, die das Ziel hat, dieses Evangelium groß und bekannt zu machen. Gott stellt uns dieses Konzept hier im Philipperbrief vor, wie wir Christus verkündigen und ihn feiern können und so eine Partnerschaft am Evangelium leben können. Sowohl als Ortsgemeinde, ihr untereinander, euch zu unterstützen, als auch über Gemeindegrenzen hinweg. Inwiefern lebt ihr als Gemeinde hier in Tübingen so eine Partnerschaft? Inwiefern lebst du sowas persönlich? stehst du mit deinen Geschwistern, neben denen du im Übrigen gerade sitzt, Herz und Herz vereint zusammen? Lass uns diese Beziehung zwischen Philippi und Paulus mal als Vorbild nehmen. Die Philipper beteiligen sich an der Ausbreitung des Evangeliums durch das Senden von Leuten und das Unterstützen der Leuten durch Spenden. Sind wir bereit, die besten Leute zu senden? Ich weiß, es ist ein bisschen eine komische Frage für die Situation, dass ja gerade hier Neugemeinde entstanden ist. Aber stellt euch mal vor, ihr seid in Philippi und ihr habt Paulus als Ältesten und Prediger. Wer von euch wäre bereit zu sagen, okay, Paulus, bester Mann, den lassen wir gehen? Ich wäre eigentlich nicht so dafür. Strategisch wäre das richtig unklug. Sind wir bereit, das Beste zu geben, in welcher Art und Weise auch immer, das Kostbarste zu geben, damit Menschen das Evangelium hören? Bist du bereit, Geld zu sammeln, großzügig, freigebig zu geben für den Dienst deiner Gemeinde, damit dieses Evangelium hier im französischen Viertel, sagtet ihr, bekannt wird? Oder wo auch immer es euch mal hin verschlägt, Tübingen ist groß. Paulus sagt selber, Kapitel 4, Vers 17 in Philippa, nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir ist es viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Ihm kommt es darauf an, dass ihr versteht, liebe Philippa, diese Unterstützung, diese Hingabe fürs Evangelium ist die Anbetung Gottes. Du kannst nicht sagen, du liebst Jesus, aber seine Gemeinde ist mir egal. Du kannst nicht sagen, ich liebe den Herrn, aber die Menschen, die verloren gehen, die Ausbreitung des Evangeliums ist mir egal. Paulus sagt, darauf kommt es mir an. Die Philipper waren Mitstreiter in den Gebeten. Ihr trefft euch sicherlich in euren Häusern regelmäßig zum Gebet. Habt vielleicht selber einen Zettel mit Anliegen von Missionaren von außerhalb, die ihr vielleicht gesendet habt oder senden werdet oder Persönlichkeiten habt, wenn ihr noch Platz habt auf eurer Gebetsliste, da liegen die Gebetslesezeichen, um regelmäßig zu beten, wie die Philipper für ihren Missionaren Paulus gebetet haben. Sagt uns Vers 1, Kapitel 1, Vers 9 und 11, heißt es, und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Am Tag des Christus sollt ihr rein und tadellos vor ihm stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus Jesus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Paulus betet, dass die Philipper vor Ort die richtigen Prioritäten haben, in Form von, ich erkenne, wer Gott ist und was sein Wille ist und was sein Auftrag für mich ist und worum ich in dieser Welt lebe. Und ein weiteres, die Philipper standen Schulter an Schulter als ein Team, als Gefährten für das Evangelium. Leider ist es wie eine Krankheit in der Christenheit, dass viele denken, sie müssten ihren eigenen Dienst, ihr eigenes Ministry gründen und aufziehen, um dann erst so wirklich was für den Herrn bewirken zu können. Und man gliedert Evangelisation und Projekte der Mission aus von der Ortsgemeinde. Und man sagt, entscheide dich, Mission oder Ortsgemeinde. Such dir was aus. Aber eigentlich haben die Sachen nichts miteinander zu tun. Es ist wie ein Krebsgeschwür, das sich im Denken der Christen ausbreitet, dass nicht die Gemeinde genau das Zentrum aller Missionen in dieser Welt für Gott ist. Wir erleben das selbst bei uns in der Gegend, dass ein hohes Aufkommen an Interesse an Ostdeutschland da ist bei manchen. Und sie sagen, jo, wir machen rüber, aber andersrum. Und starten ein Projekt. Ich will jetzt keine Details nennen, aber starten ein Projekt in irgendwelchen bestimmten Bereichen. Und sagen, Mensch, das täte doch richtig gut. Und sie fangen an und ein paar Jahre später geht es wieder ein. Man zerstreitet sich. Dies und das, man kommt nicht zusammen, man geht geistlich vor die Hunde, man kennt keine Leute. Warum? Weil man keine Ortsgemeinde hat und gar kein Interesse, gar keinen Nutzen davon sieht, Ortsgemeinde zu brauchen. Aus Paulus Sicht ist es Kokolores. Es ist einfach Blödsinn. Du brauchst die Gemeinde. Gott gebraucht die Gemeinde. Es ist sein souveräner Wille, warum auch immer, aber es ist sein souveräner Wille, dass Ortsgemeinden, die biblisch gesund sind, ein Schaufenster fürs Evangelium in dieser gottfernen Welt sind. Und deswegen stehen sie hier Schulter an Schulter. Hauptsache, ganz häufig lautet die Devise, Hauptsache, ich tue irgendwas für den Herrn, und mancher denkt es, sagt es vielleicht nicht, aber denkt es, um das schlechte Gewissen evangelisieren zu müssen, irgendwie zu stillen. Und es ist gut, um jeden Dienst, der entsteht und um jedes Projekt, das umsteht, um jeden Straßenprediger, ist großartig und wunderbar, das braucht es, immer noch mehr auch, aber nicht losgelöst von gesunder Gemeinde. Jeder Christ, jeder von euch, hier der Glied der Gemeinde ist, hat seine Gemeinde als Tool zur Evangelisation. Jeder von euch kann heute Nachmittag beim Kaffee mit dem Nachbarn davon reden, wo er heute Vormittag war. Jeder von euch kann vielleicht dann den einen mit dem anderen bekannt machen. Ein lieber Bruder macht es sehr häufig bei uns. Der sagt, ich kann nicht viel reden und auch dies und das nicht, aber mir liegen Leute am Herzen und die muss ich irgendwie mit meinem Pastor connecten. Und dann kriege ich manchmal einen Anruf von dem lieben Gerd und er sagt dann, ja komm, jetzt ist der und der gerade zum Kaffee da, komm mal rüber, Michael. Und dann werde ich schon angepriesen. Jetzt kommt gleich mein Pastor, den musst du mal kennenlernen. Und dann stehe ich da und ich weiß genau, was ich jetzt machen soll. Ob ich will oder nicht, jetzt bin ich dabei. So könnt ihr, unabhängig vom Pastor oder Ältesten sein oder so, kann man Leute miteinander connecten und sagen, Mensch, vielleicht bin ich nicht der, der am besten irgendwie mit meinem Nachbarn klarkommt, aber halt vielleicht mein Bruder XY aus der Gemeinde. Oder wie auch immer, gibt unzählige, auch gute Literatur, die ihr alle kennt und lest, inwiefern die Gemeinde das beste Evangelisationstool ist, das ihr an der Hand habt, um diese Partnerschaft vor euch lokal zu leben. Als Ortsgemeinde müssen wir lernen, diese, man spricht dann von der Kultur der Evangelisation zu leben. Dass es nicht einzelne Programme sind, sondern dass es einfach das ganz Normalste ist, worum wir uns versammeln. Dass unsere Gemeinde aus Hobbits besteht und Zwergen und Elben und Leute, die stark und mächtig sind, für diese eine Sache zu kämpfen und sich aufzugeben und nicht jeder seinen eigenen, am eigenen Strang zieht und sein eigenes Süppchen kocht. Was heißt es konkret? Vielleicht hast du Lust, das Evangelium auf Social Media zu verbreiten hier in Tübingen. Vielleicht möchtest du gerne auf die Straße gehen, in die Fußgängerzone, Schriften verteilen, mit Leuten sprechen. Vielleicht willst du ins Seniorenheim gehen, zu den entsprechenden Jahresfesten oder sowas, zum Singen oder konkret mit Leuten Kontakt. Vielleicht willst du unter Kindern oder unter Müttern oder sowas starten. Dann sprich mit deiner Gemeinde. Sprich mit deinen Ältesten. Sag, ich habe da ein Anliegen. Ich könnte da vielleicht das Evangelium, aber ich weiß nicht wie. Oder mir fehlen irgendwie auch Sachen für diese Dinge. Ihr lebt diese Partnerschaft am Evangelium. Gemeinsam das zu tun und dann vom Herrn zu bringen. Und wie schön ist es doch, wenn jemand von euch eine große Leidenschaft hat für diesen einen Bereich vielleicht und wir dann zusammen, wir beten jetzt dafür, dass er da durchstarten kann und wir helfen dies und das, dieses gelebte Miteinander. Und das tut ihr, und das ist wunderbar zu sehen. Warum tun wir sowas? Warum wollen wir genauso ganz natürlich das Evangelium verkünden? Weil es uns die Schrift ja so zeigt und vorgibt, dass das ein guter und brauchbarer Weg ist. James I. Packer schreibt in diesem wunderbaren kleinen Büchlein Prädestination und Verantwortung, der Missionsbefehl Jesu bedeutet, dass wir alle unsere ganze Erfindungskraft und Unternehmungsfreude dafür einsetzen sollen, die frohe Botschaft in allen nur möglichen Menschen auf jede erdenkliche Weise nahe zu bringen. Und ich denke, das trifft das genau mit dem Nagel, trifft genau zu. Auf die Art und Weise, wie die Philipper den Paulus diese Partnerschaft auch gelebt haben und wie wir das leben wollen. Zum Schluss noch kurz den letzten Punkt. Gott baut seine Gemeinde durch Partnerschaften am Evangelium, trotz Widrigkeiten. Paulus sitzt in Rom in Gefangenschaft, als er diesen Brief schreibt, eher in einem Art Hausarrest, beaufsichtigt durch eine Wache, mehrere Wachen, und hat augenscheinlich nur sehr wenig Möglichkeiten zu evangelisieren. Scheint ein ganz schön harter Boden zu sein, ne? Als die Philipper davon gehört haben, von diesem harten Boden, schicken sie den Epaphroditus mit einer dicken Geldsammlung zu Paulus, um ihn für ihn zu sorgen, ihn zu ermutigen, Anliegen auszutauschen. Und nun schreibt er diesen Dankesbrief in Verbindung mit dieser dicken Ermutigung an zu Hause, an Philippi. Und seine Ermutigung ist: Glaubt dem nicht, dass es harter Boden fürs Evangelium gibt. Gott ist souverän und sein Evangelium ist nicht zu stoppen. Und das hat er den Christen damals wie heute so nötig, das zu hören. Schaut mal, was ist denn in Vers 6? Da sagt er, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass er die, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Gott hat in euch angefangen, dieses gute Werk, dass ihr für die Ausbreitung des Evangeliums streitet und vorangeht. Und das wird er auch weiter so machen, weil er weiß, dass sein Evangelium auf einem Siegeszug ist und nicht auf Rückzug. Und jetzt, wo Paulus als Gefangener ist und sich selbst auch so nennt und die Geschwister in Philippi das schreibt, sagt er, die Philipper nahmen vermutlich halt das an, dass das Evangelium jetzt, das macht jetzt Pause. Unser Missionar ist gefangen und wir befürchten, das Siegeszug ist beendet. Aber ihr Missionar, ihr Verkündiger, sendet treue Grüße zurück und sagt, stopp, so ist es nicht. Vers 12. Ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, das Evangelium aufgehalten hat. Nein, genau das steht nicht da. Ihr sollt wissen, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, der Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage, sogar die Soldaten der Palastwache. Und die meisten der Brüder haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzugeben. Paulus hatte nonstop jemanden bei sich, der bei allen Hausbesuchen, bei allen Predigten, bei aller Auslegung und Bibellesen dabei war, die das Evangelium gehört haben, die aller Vermutung nach auch zum Glauben gekommen sind. Leute, die werden es auch abgelehnt haben. Aber er sagt, so unterm Strich, plus noch die Ermutigung der Geschwister, die bei uns waren, dass sie fröhlich ihre Straße gezogen haben und das Evangelium verkündet haben, all das hat zum Guten gewirkt. Ihr kennt die Worte, die Josef benutzt im Alten Testament. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ja, diese gottferne Welt, die gottlose Welt, in der wir leben, die gedenkt es nicht gut mit uns zu machen. Die hat kein Interesse, das Evangelium gut dastehen zu lassen oder uns, die wir es glauben und verkündigen. Aber das ist doch so egal, weil Gott es gedenkt, gut zu machen. Und das ist die Perspektive, die Paulus den Philippern geben will. Es ist kein harter Boden, sondern Gott tut und macht und treibt. Und es ist wunderbar, preist den Herrn. Ich komme zum Schluss. Diese Tatsache, die soll uns ermutigen. Evangelisation ist nichts Spektakuläres. Mission ist nichts Spektakuläres im menschlichen Sinne. Wenn wir mit dem Büchertisch draußen sind oder Straßenpredigt oder auf Social Media oder mit den Gesprächen mit Muttis aus dem Kindi oder sowas, einfach kurze Gespräche haben mit Arbeitskollegen, dann sieht das nicht nach etwas Besonderem aus. Wir benötigen dazu keine Nebelmaschinen und auch keine aufregenden Anspiele und keine Lollis und keinen Zucker, mit dem wir Menschen anlocken. Solche Dinge sind sicherlich, können hilfreich sein, aber die benötigen wir nicht. Wir geben Zeugnis von dem Wort der Wahrheit und der Hoffnung, die uns ist. Und dann bemühen wir uns, dieses Evangelium kraftvoll und relevant, klug, auf kluge Weise wunderbar zu präsentieren, so wie es ist. Und das hat Kraft und Macht. Auch Gemeindegründung ist nichts, was sich für immer anfühlt wie ein Fest, sage ich jetzt nach 6 Jahren zumindest. Bei uns. Mehr Erfahrung habe ich da nicht. Manchmal, und ich sage es euch, liebe Geschwister, manchmal ist es häufig so, so anders als gedacht. Es gibt Situationen, in denen wir erstmal richtig verzweifeln. So wie die Philipper vielleicht auch verzweifelt sind darüber, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Da verlassen uns liebgewonnene Geschwister, die ganz am Anfang bei der Gründung mit dabei waren. So war es bei uns. Mit denen man vor Ort gerechnet hat, die man so dringend braucht in dieser Partnerschaft am Evangelium. Und jetzt sind sie weg. Manche, die gegangen sind, manche, die gehen mussten. Da brechen einzige Geschwister weg, weil sie sich nicht mehr zu Christus und der Nachfolge zu ihm bekennen. Da gibt es Verleugnung, Angriffe persönlicher Art der Gemeinde, die auch wir in dieser kurzen Zeit auf drastische Art und Weise schon erlebt haben. Lebensumstände ändern sich manchmal zum Besseren, manchmal wird es herausfordernder. Aber aus dieser Tatsache heraus müssen wir lernen, es gibt immer viel und genug zu meckern. Immer viel, was man besser machen kann. Es gibt so viel, das zu beweinen ist, ihr Lieben. Im Punkto Gemeinde und Mission. Aber die Gemeinde ist Gottes Werk und nicht das von Paulus. Nicht das von euch in Tübingen. Nicht das Werk von euch, liebe Ältesten. Nicht mein Werk, sondern Gottes Werk, der es durchdacht hat. Und der es gedenkt, gut zu tun. Denn Gott baut seine Gemeinde durch Partnerschaften am Evangelium, trotz dieser Widrigkeiten. Amen. Ich bete kurz mit uns. Vater, wir danken dir, dass du in viele unserer Herzen hineingekommen bist, uns geöffnet hast für dein Evangelium und wir mit Freude uns zu dir bekannt und dir gefolgt sind und es bis heute tun. Wir danken dir, dass wir deiner Gemeinde angehören. Wir bitten dich für uns und für all die jenen gottfernen, gottlosen Punkte unserer Stadt hier und der Orte dieser Welt, konkret für Tübingen, für Pritzwalk. Herr, dass du es schenken mögest, dass viele Menschen gerettet werden und nicht verloren gehen, Herr. Du kannst dies tun. Du Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit und brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit und mach deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Und gib uns Boten Kraft und Mut, Glaube, Hoffnung, Liebesglut und lass du reiche Frucht aufgehen, wo wir unter Tränen sehen. Erbarm dich, Herr. Amen.